Nun lasst uns gleich gemeinsam unsere Bibeln aufschlagen bei 1. Mose Kapitel 1. Ihr wisst schon, wo wir sind. Wir kommen heute Morgen zum vierten Tag der Schöpfung. Das ist, glaube ich, Predigt Nummer 8 zu der Schöpfung. Tag 4 wird in 1. Mose 1 die Verse 14 bis 19 beschrieben. Und ich lese diesen Abschnitt vor von Vers 14 an. Und Gott sprach: Es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der vierte Tag. So beschreibt die Bibel die Schöpfung der Himmelskörper, die den gewaltigen, diesen endlosen Raum um uns herum einnehmen. Und der Mensch hat von sich aus immer wieder Schwierigkeiten gehabt, zu erklären, woher all diese Himmelskörper im Universum kommen, wie sie sich spontan entwickelt haben könnten. Und all die Reisen zum Mond und die Satelliten, die man da ins All geschossen haben, die dorthin geschickt wurden, all die Dinge, die wir in die Umlaufbahn geschossen haben, haben uns keinerlei Einblicke gegeben, wie das Universum und die Himmelskörper im Universum sich entwickelt haben könnten. Und das ist sehr verständlich, weil sie sich nicht von selbst entwickelt haben. Wir lesen hier, dass Gott sie alle gemacht hat. Und wenn ihr nur kurz darüber nachdenkt, was das alles beinhaltet, dann ist das einfach nur überwältigend. Wenn es heißt, dass Gott die Sterne zusammen mit der Sonne und dem Mond machte, dann sagt das etwas über seine gewaltige Macht aus. Und ich erinnere mich, vor ein paar Jahren kam immer ein gewisser Herr in den Treffpunkt, damals in unser Café, das wir hatten. Und er hat immer gesagt: Ja, Dieter, weißt du überhaupt, wie groß das Universum ist? Ich sage: Nein, wahrscheinlich nicht, aber weißt du, wie groß unser Gott ist? Diese kurze Aussage, diese gewaltige Macht, ist fast wie ein Zusatz am Ende, wo er die Sterne macht. Im Hebräischen liest er sich buchstäblich auch die Sterne. Er hat nicht nur die Himmelskörper, also die Sonne und den Mond gemacht, den großen und den kleinen Himmelskörper, sondern auch die Sterne. Und das fügt er sie irgendwie so ganz einfach hinzu, als wie man einer Speise noch ein bisschen Gewürz dazugeben würde. So einfach hört sich das an. Es ist einfach nur verblüffend, wenn man sich die umfassenden Dimensionen des Weltalls einmal vor Augen stellt. Das uns bekannte Universum ist so groß, dass das Licht mit einer Geschwindigkeit von, wir runden mal auf, 300.000 Kilometer pro Sekunde, das macht übrigens 3,461 Billionen Kilometer im Jahr, dass es 32.000 Jahre braucht, bevor es im Zentrum unserer Milchstraße ankommt. Es muss dann noch weitere 50.000 Jahre reisen, um auf der anderen Seite der Milchstraße anzukommen. Und dabei geht es an mehr als 100 Milliarden Sternen vorbei. Und dabei dürft ihr nicht vergessen, dass die Milchstraße nur eine Galaxie durchschnittlicher Größe ist. Soweit wir wissen, gibt es mindestens 50 Milliarden Galaxien im bekannten Universum. Nun, viel davon hat man festgehalten mit der Kamera des Hubble-Teleskop, das da oben rumfliegt im Weltall. Ein neues ist schon in Vorbereitung, aber ich glaube, die Amerikaner haben die Gelder dazu eingefroren. Aber das, was wir festgestellt haben, das ist schon erstaunlich. Wenn das Licht dann noch weitere 80.000 Jahre reist, dann kommt es an die Magellanschen Wolken. Und das ist die Serie von Galaxien, die unserer Milchstraße am nächsten ist. Nach 160.000 Jahren muss es noch immer 2,3 Millionen Jahre durch leeres All reisen, bevor es bei der Andromeda-Galaxie ankommt, die immerhin noch nah genug ist, dass man sie an einem wunderschönen Herbstabend oder einer Herbstnacht mit dem bloßen Auge sehen kann. Das Licht braucht noch weitere 20 Milliarden Jahre, um an den Rand des uns bekannten Universums zu kommen. Im Psalm 8, Vers 4 lesen wir, dass der Mond und die Sterne das Werk von Gottes Finger sind. 1. Mose erklärt all das mit folgenden Worten. Gott machte die Sterne. Viele Menschen fragen, nun, wie kann so weit entferntes Licht die Erde so schnell und innerhalb eines sechstägigen Schöpfungszyklus überhaupt erreichen? Wenn das Licht Hunderttausende von Jahren braucht, um dorthin zu gelangen, ans Ende des Weltalls, das wir kennen zumindest, braucht ein Lichtstrahl von diesem weit entfernten Stern nicht genauso lange, um hierher zu kommen? Braucht es nicht Hunderttausende von Jahren, bis dieses Licht uns erreicht? Nun, die Erklärung dafür ist relativ einfach. Gott konnte nicht nur die Sterne dort draußen machen und uns hier, wo wir sind, sondern er konnte auch das ganze Licht dazwischen innerhalb eines eigenen Augenblicks schaffen. Bumm, fertig. So konnte Gott das machen. Ein allmächtiger Gott, kein Problem. Ihr wisst ja, dass das Licht schon am ersten Tag erschaffen wurde, wie wir in 1. Mose 1,3 nachlesen können. Gott musste das Licht also nur dort platzieren, wo er es haben wollte. Übrigens gibt es eine erstaunliche wissenschaftliche Erkenntnis über die Lichtgeschwindigkeit. Einige Wissenschaftler vertreten das und halten daran fest, dass die Lichtgeschwindigkeit zur Zeit der Schöpfung möglicherweise 10 Milliarden Mal schneller war als heute. Ja, wir gehen immer davon aus, dass Lichtgeschwindigkeit eine Konstante ist. Aber Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Geschwindigkeit des Lichtes abnimmt. Nur als Randbemerkung. Und wenn man das mal untersucht, Wissenschaftler haben daran gearbeitet, zu beweisen, dass die Lichtgeschwindigkeit ja infolge des Sündenfalls langsamer ist als je zuvor und immer langsamer wird. Und das weist auf eine 6.000 bis 7.000 Jahre alte Erde hin. Das ist einfach sehr interessant. Aber wir wollen da nicht dogmatisch dran festhalten. Das steht nicht in der Bibel, okay? Nicht, dass ihr sagt, der Borchmann hat gesagt, das Licht wird immer langsamer. Es könnte sein, wir wissen nicht. Das ist eine interessante Bemerkung. Und wenn man innehält, um darüber nachzudenken, gibt es nur zwei mögliche Wege, das komplexe Sonnensystem überhaupt zu verstehen. Und wenn wir bei binären Sternen ankommen, Sternen, die buchstäblich umeinander kreisen, Sternsysteme, die sich um eine Masse mit einem festen Kern drehen, wenn wir zu massiven Galaxien kommen, zu all den komplexen Dingen, dann ist das einfach nur so überwältigend, wenn wir darüber nachdenken. Ich erinnere mich, als Kind habe ich da so lange drüber nachgedacht, habe gedacht, was wohl hinter der letzten Mauer ist im Weltall, wie es da wohl weitergeht, habe ich immer gedacht, habe mir immer vorgestellt, was ist Unendlichkeit? Das ist einfach überwältigend. Genau genommen gibt es nichts, was die Sterne und die Galaxien miteinander gemeinsam haben. Sie alle tragen die Fingerabdrücke Gottes. Sie sind wie Menschen. Jeder Stern, jede Gruppe von Sternen und jede Gruppe von binären Sternen, jede dieser kleinen Galaxien enthält den Fingerabdruck Gottes und unterscheidet sich von jedem anderen. Ein gewisser George Wald, der früher in Harvard an der Universität war und Träger, ich glaube 1967 war er Träger des Nobelpreises für Physiologie oder Medizin, bestätigt dieses Dilemma. Er sagte in einer Zeitschrift, die heißt Scientific American Journal, ich zitiere, die vernünftige Ansicht war, an spontane Entstehung zu glauben. Die einzige Alternative bestand darin, an einen einzelnen primären Akt übernatürliche Schöpfung zu glauben. Es gibt keinen dritten Standpunkt. Zitat Ende. Leute, er hat recht. Entweder glaubt ihr an eine spontane Entstehung, dass es ursprünglich nichts davon gab und es dann spontan einfach von selbst entstand, oder ihr glaubt an übernatürliche Schöpfung. Und da hat er recht. Eine Alternative dazu gibt es nicht. Ohne eine Begründung zu geben, fuhr dieser Walt fort und gibt seine Meinung da nochmal zu kund. Zitat, man muss die Größenordnung dieser Aufgabe in Betracht ziehen, um einzugestehen, dass die spontane Entstehung eines lebenden Organismus unmöglich ist. Dennoch sind wir hier und meiner Meinung nach infolge einer spontanen Entstehung. Zitat Ende. Oh, das war kein Christ, der das gesagt hat. Aber wenn man darüber nachdenkt, wow, ist unglaublich. Er würde sagen, dass das gesamte Universum Milliarden von Galaxien das Produkt einer irrationalen, willkürlichen, spontanen Entstehung ist. Etwas, das aus dem Nichts entstand. Dass das gesamte Universum und alles darin das Ergebnis irgendeines willkürlichen, spontanen Prozesses ist, der spontan Zellen und Gase erzeugte, die sich verbündeten und im Laufe von Milliarden von Jahren weiterentwickelten, um das Universum zu schaffen. Nun, wie wir schon die ganze Zeit sagen, und ich wiederhole das gerne nochmal, auch wenn ihr müde werdet, und wie die Wissenschaft bezeugen muss, ist die Evolution einfach unmöglich. Sie ist unmöglich. Jede Form von spontaner Entstehung ist unmöglich. Jede Form einer Entwicklung von einer einfachen Lebensform zu einer komplexeren ist unmöglich. Hört ihr das Un davor? Okay, ist einfach eine Unmöglichkeit. Die Evolution konnte noch nie beobachtet werden und sie konnte nie bewiesen werden, weil sie unmöglich ist. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Und es gibt große Mengen, wirklich große Mengen zwingender und schlüssiger, unwiderlegbare Beweise auf jedem Gebiet der Wissenschaft, die die absolute, totale Unmöglichkeit der Evolution beweisen und jeglichen Glauben an die Evolution irrational und fehlerhaft machen. Alles, was existiert, muss das Ergebnis eines übernatürlichen Verstandes, eines übernatürlichen Schöpfungsaktes sein. Nun, lass uns mal von dem Makrokosmos in den Mikrokosmos gehen. Eine kleinere Stufe, okay? Wir gehen von diesem gewaltigen Universum, von der Komplexität im All, einmal zu der Komplexität Desoxyribonukleinsäure, der DNS. Das ist die Materie, über die wir in der Vergangenheit schon mal gesprochen haben, die den Code des Lebens für jede Funktion eines jeden Organismus in sich trägt. Das ist die DNS. Und die DNS existiert in Lebewesen, die Zellen besitzen, also Tiere, Pflanzen und Menschen. Und sie ist in jeder einzelnen Zelle. Und um das auf eine Ebene zu bringen, zu der ihr vielleicht einen Bezug habt, wollen wir das mal auf euren Körper beziehen, okay? Gestattet ihr? Euer Körper, je nach Gewicht, ich gewerte jetzt nicht persönlich, okay, enthält ungefähr 100 Billionen Zellen. Und jede einzelne dieser Zellen enthält einen kleinen Streifen, einen kleinen physischen Streifen oder eine Kette mit DNS. Das sind verschlüsselte Informationen, die im Normalfall in einer Spirale oder in einer sogenannten Helix organisiert sind, einer Doppelhelix. Und das ist so in jeder einzelnen Zelle, in jedem Lebewesen, euch eingeschlossen. Und die menschliche DNS enthält in diesem kleinen Doppelstrang 46 Segmente. 23 davon kommen von eurem Vater und 23 von euren Mutter. Das ergibt 46. Diese Kombination der DNS eures Vaters und eurer Mutter, von denen euch jeder, also 23 gibt, also insgesamt 46, macht euch dann ganz individuell zu der Person, die ihr jetzt seid, mit eurem Aussehen, eurer Persönlichkeit und den Fähigkeiten, die ihr besitzt. Und diese kleine Spirale bestimmt ganz genau, wie jede einzelne Zelle in eurem Körper während eures ganzen Lebens funktionieren soll. Diese kleine Zelle wird durch diesen kleinen Spiralstrang und den Code auf dieser Spirale gesteuert. Jeder eurer Zellen enthält dieselben 46 kleinen DNS-Komponenten. Würden wir nur eine einzige kleine Zelle nehmen und diese kleine DNS-Helix auseinanderziehen, dann wäre sie über 2 Meter lang. Ihr könntet sie zwar nicht sehen, ihr könnt sie nicht mal unter einem Elektronenmikroskop sehen. Das hatte ich mir sagen lassen, ich habe es nicht ausprobiert, aber sie wäre sehr, sehr dünn, aber sie wäre 2 Meter lang. Und das befindet sich dann in jeder Zelle, jeder einzelnen Zelle in eurem Körper. Also in diesen 100 Billionen Zellen gibt es jeweils diese 2 Meter lange DNS-Helix. Also sie wäre so dünn, dass man ihre Details nicht sehen könnte, aber würde man diese DNS in eurem Körper, ausgegangen also von diesen 100 Billionen Zellen, nehmen und ausbreiten und dann nebeneinander liegen, dann würde sie genau 500.000 Mal zum Mond reichen. Das ist unwahrscheinlich. So viel Information steckt in unserem Körper, in jedem von euch, ausgegangen von 100 Billionen Zellen. Das ist einfach unglaublich. Wenn all diese kompakt verschlüsselten Informationen getippt wären, wenn man sie einfach aus euch extrahieren würde und dann irgendwo eintippen würde, Dann hat John MacArthur gesagt, würde das Grand Canyon damit 50 Mal gefüllt werden. 50 Mal. Allein die Information von einer Person. So erstaunlich und wunderbar sind wir gemacht, wie es im Psalm 139, Vers 14 heißt. Und ihr könnt zu der am weitesten entfernten, gewaltigsten Komplexität des Universums gehen oder eben die kleinste Komplexität der Zellen im menschlichen Körper betrachten und werdet doch immer wieder die Hand eines intelligenten und mächtigen Schöpfers erkennen. Aber lasst uns mal etwas betrachten, was dazwischen liegt. Wir haben jetzt von etwas ganz Großen und etwas ganz Kleinen gesprochen. Lasst uns mal was dazwischen nimmt. Lasst uns mal euer Gehirn nehmen. Die Untersuchung des Gehirns hat erstaunliche Ergebnisse hervorgebracht. Euer Gehirn verfügt ungefähr, und die Zahl kennen wir irgendwo schon, über 100 Billionen Verknüpfungen, elektrische Verknüpfungen, neurale Verknüpfungen. 100 Billionen davon, das ist 10 hoch 14, also eine 1 mit 14 Nullen dahinter dran. Ich weiß, so weit zählt ihr gar nicht, aber das ist ein Haufen Zeug. Diese Verbindung nennt man auch Synapsen. Und genau genommen hat euer Gehirn mehr elektrische Verbindungen als alle Elektrogeräte auf dem Angesicht der Erde. Dennoch passt euer Gehirn mit diesen 100 Billionen elektrischen Verbindungen in einen Behälter, der ungefähr nur einen Liter groß ist. Da passt das Gehirn rein. Mit diesen 100 Billionen elektrischen Verbindungen. Und wisst ihr noch was für unsere Computerexperten? Das Gehirn läuft, solange ihr lebt, mit einer Leistung von 10 plus 20 mehr Watt, zwischen 10 und 30 Watt. Das ist erstaunlich. Ein Computer mit 10 bis 30 Watt laufen zu lassen, mit all den elektrischen Verbindungen, ist enorm. Und bei all dem ein Anhänger der Evolutionstheorie zu sein, ist einfach nur töricht. Die einzig vernünftige Ansicht ist, dass das Universum von Gott geschaffen wurde. Mächtiger, komplexer und intelligenter, als wir es uns jemals vorstellen könnten. Wir müssen uns nicht vorstellen, wir müssen uns nicht fragen, wie er das getan hat, weil er uns das sagt. Wir haben den Bericht darüber. Wissenschaftler ohne Gott, die versuchen zu erklären, wie das Universum sich selbst von selbst entwickelt hat, sind in einem hoffnungslosen Unterfangen. Wir brauchen ihre Erklärung nicht, denn Gott schuf es in 6 Tagen und innerhalb eines Tages füllte er das Universum mit allen Sternen, mit Sonnen und mit Monden. Das ist Allmacht, oder? In 1. Mose 1 wird die Schöpfung mit einer allumfassenden Aussage eingeführt. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und das ist die nötige Aussage, die wir brauchen. Gott schuf, und das, was wir hier sehen, ist Zeit. Das ist Kraft und das ist Bewegung, Raum und Materie. Alles steckt in dem allerersten Vers. Gott schuf die Himmel und die Erde, und ab Vers 2 beschreibt er mit der detaillierten Beschreibung, wie er sie ordnete, sie zu einem lebensfähigen Ort machte und alle Lebewesen darauf platzierte. Und er tat das in einem Prozess, der 6 Tage dauerte. Ihr habt ganz recht verstanden. Dieser Prozess wird von Kapitel 1, 2 bis Kapitel 2, 3 beschrieben. Und das ist der Abschnitt, den wir in 1. Mose betrachten. Es ist die Entstehung der Himmel und der Erde, die Schöpfung der Himmel und der Erde, die Geschichte, wie die Himmel und die Erde geschaffen wurden. Am ersten Tag schuf er den Raum, die Zeit und die Materie. Also an Tag 1 schuf er ein Universum, das noch keine Himmelskörper vorweist, nur die Erde, die noch geformt und unbewohnbar ist. Und dann schuf er Licht, wie wir in Versen 2 bis 5 lesen. Es lag Finsternis auf der Tiefe, die die Erde bedeckte, und der Geist Gottes schwebte darüber. Gott sagte, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. An Tag 1 schuf er also Raum, er schuf Materie, aus der die endgültige Form der Himmel und der Erde gemacht werden sollte, und er schuf das Licht. An Tag 2 schied er das Wasser, das die Erdoberfläche bedeckte, und schickte einen Teil des Wassers nach oben, während er den anderen Teil auf der Erde ließ. Nun, das könnt ihr nachlesen in Versen 6 bis 8. Und dazwischen schuf er die Ausdehnung, die wir als Himmel kennen. In Vers 8 nannte er die Ausdehnung Himmel. Er ließ einen Teil des Wassers auf der Erde, einen Teil schickte er nach oben. Wohin genau, wissen wir nicht. aber wohin auch immer das Wasser ging, in der Mitte befindet sich der Himmel, der Ort aller Himmelskörper, die Gott am vierten Tag schuf. Und in Versen 9 bis 13 sehen wir, dass er an Tag 3 das trockene Land vom Wasser auf der Erde trennte und so die Meere und das Land schuf. Das ist Tag 3. Das haben wir letztes Mal während der Predigt betrachtet. Und dann zwei Arten von Dingen, die wachsen, Bäume, die Frucht hervorbringen, welche Samen enthalten, und Pflanzen, die den Samen direkt in sich tragen. Das war alles an Tag 3. Und damit kommen wir jetzt zu Tag 4. Das war nur Einleitung bisher. Wir gehen jetzt von der Erde zurück zum Himmel. Gott bestückt den Himmel mit Himmelskörpern. Und das entspricht, hört mal gut zu, das entspricht Tag 1. Am ersten Tag schuf er das Licht. Und am vierten Tag schuf er Lichter, die zu dem Mittel werden, durch die das Licht übertragen wird. Er bindet das Licht an die Himmelskörper. Und dann Tag 2 schuf er Wasser unten und verknüpfte das gewissermaßen mit Tag 5, als er die Fische für das Wasser schuf. Also er schuf an Tag 2 auch die Ausdehnung, den Himmel, der durch das Wasser begrenzt wird. Und am fünften Tag schuf Gott auch die Vögel, die an diesem Himmel fliegen. Und dann Tag 3 schuf er das Land und die Pflanzen und Bäume. Und an Tag 6, das läuft auch parallel dazu, schuf er den Menschen und die Landtiere, die sich eben von jenen Pflanzen ernähren und auf dem trockenen Land leben sollten. Es gibt hier also wunderbare Parallelen, die uns auch helfen beim Einprägen dieser Schöpfungstage. Ja, oftmals wissen wir, ja, was hat Gott eigentlich am dritten Tag gemacht? Oh, keine Ahnung, oh, fällt mir nicht mehr ein und so. So kann man das sich wunderbar merken. An Tag 1 das Licht und dann die Parallele in Tag 4 in Form der Lichter oder Himmelskörper. An Tag 2 das Wasser und die Himmel. An Tag 5 die Fische für das Wasser und die Vögel für den Himmel. Und an Tag 3 das trockene Land und die Pflanzen. Und als Parallele dazu an Tag 6 der Mensch und die Tiere. Es gibt also 6 Schöpfungstage, die wunderbar ausgeglichen sind und diese Parallelen enthalten. Und wir kommen jetzt zu Tag 4. Am vierten Tag schuf Gott, wie wir in Vers 14 lesen, die Himmelskörper. Da geht einmal zu Vers 3. Dort seht ihr, und Gott sprach, es werde Licht. Und dann schaut euch Vers 14 an, und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein. Und hier wiederholt sich der Ausdruck in der Abfolge der Schöpfung. Und Gott sprach. Und ja, wir sehen das immer wieder. Und Gott sprach. Vers 3, Vers 6, Vers 11, Vers 14, Vers 20, Vers 24, Vers 26 und Vers 29. Das ist immer der Schöpfungsmodus. Immer das Mittel der Schöpfung. Und Gott sprach. Das heißt, es gibt keinen Prozess. Es gibt keine Zeit. Die Zeit fügt dem nichts hinzu. Weiß ich, gestern habe ich den Kommentar von Bonhoeffer runtergeladen. Ich weiß nicht, ob du es auch gemacht hast, Pascal. Und da sagt der Bonhoeffer zu der Stelle, glaub nicht alles, was der Bonhoeffer gesagt hat, aber das ist wunderbar, was er hier sagt. Der Imperativ ist bei Gott der Indikativ. Die Befehlsform ist die Wirklichkeitsform. Der spricht und es ist auch gleich da. Und Gott sprach und es ist da. Es ist nicht ein Prozess, den Gott eingeleitet hat. Es ist etwas, das Gott gesprochen und abgeschlossen hat. Gott sagte es einfach und es entstand. Und es gibt nichts in diesem Text, nichts Exegetisches, das zu einer anderen Schlussfolgerung führt, als der, dass es sich um eine Fiat-Schöpfung, es werde Schöpfung handelt, bei der Gott buchstäblich alles durch sein Wort ins Leben ruft. Im Psalm 33, Vers 6 heißt es, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Das ist wunderbar. Das sind alle Sterne, Monde, Sonden und Kometen und alles, was es gibt. Es wurde alles gemacht, weil Gott es durch sein Wort ins Leben rief. In Vers 9 geht es weiter, denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Psalm 33. Mit anderen Worten, es veränderte sich nicht, es entwickelte sich nicht, es schwand nicht dahin. Er rief es durch sein Wort ins Leben und so blieb es, ganz so, wie er es durch sein Wort ins Leben gerufen hatte. Der Mond, die Sonne, die Sterne, die Galaxien, die Milliarden von Galaxien, alles im All, die gesamte Materie dort, alle Gase, alle Komponenten, alle Atome dort, alles dort ist genauso, wie es war, als Gott es schuf. Und die Komplexität all dessen ist einfach nur atemberaubend. In Vers 14 heißt es, es sollen Lichter sein. Lichter, die oft Himmelskörper genannt werden. Und diese Lichter sollten sich aufteilen. In Vers 4 sollte das Licht sich teilen. Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Und da heißt es auch, es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Ganz am Anfang also, als er das Licht schuf, bevor es einen Mond, Sterne oder eine Sonne gab, gab es schon Licht. Verblüffend, oder? Dieses Licht war mit keiner jener Himmelskörper verknüpft. Aber es gab Licht. Gott schuf Licht. Und das Licht wird nicht von den Sternen geschaffen. Es wird nicht von der Sonne geschaffen. Das Licht wird einfach von Gott geschaffen und mit diesen Himmelskörpern an dieser Stelle einfach miteinander verknüpft. Dass von diesem Tag an, von dem Tag 4 an, das Licht von diesen Himmelskörpern, von diesen leuchtenden Sternen ausgeht. Es sollen Lichter sein, leuchtende Himmelskörper. Sie sollten laut Vers 18 das Licht von der Finsternis scheiden. Das ist derselbe Zweck, der mit der ursprünglichen Schöpfung von Licht verfolgt wurde. Und wir sehen also die Schöpfung des Lichts in Vers 1, wodurch Tag und Nacht identifiziert werden und Abend und Morgen und der erste Sonnentag ein 24-Stunden-Tag. Und jetzt ist es eben dasselbe Licht, das er dort geschaffen hat, das zum selben Zweck mit diesen Himmelskörpern verknüpft wird. Mit den zwei großen Lichtern und den Sternen, wie sie dort in Vers 16 identifiziert werden. Nun, Sonne und Mond werden dort nirgendwo namentlich genannt, aber es geht eindeutig daraus hervor, dass es sich bei diesen Himmelskörpern um Sonne und Mond handelt. Achtet noch einmal auf die Aussage, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, Vers 14. Durch diese Aussage erfahren wir, dass die Lichter, die Gott schuf, an dieser Ausdehnung platziert werden sollten. Also zwischen dem Wasser unten und dem Wasser oben. Egal, wo das Wasser oben war, der Himmel ist zwischen ihnen. Die Schöpfung des Lichts an Tag 4 wirft immer wieder diese Frage auf. Es kann doch kein Licht geben, das überall scheint, ohne dass es Sterne, Sonne oder Mond gibt. Denn das Licht, das wir kennen, kommt von diesen Quellen. Die Leute sagen, wenn es keine Sonne gab, kann es am dritten Tag keine Pflanzen gegeben haben. Wie konnte Gott Pflanzen am dritten Tag erschaffen und die Sonne erst am vierten? Passt nicht. Ja? Und ich sag euch, die Leute fallen über den Text, die Bibelkritiker fallen über diesen Text her. Schließlich kann ohne Sonne keine Photosynthese stattfinden, die wir für das Leben von Pflanzen brauchen. Und die ist unverzichtbar. Also ergibt es keinen Sinn und Kritiker setzen den Text in der Schrift auf dieser Grundlage einfach herab und lächeln und sagen, naja, die wussten halt nicht besser. Es gab bereits am ersten Tag Licht, Leute. Und wo es Licht gibt, gibt es Wärme. Und wo es Licht und Wärme gibt, gibt es auch Photosynthese. Die Voraussetzungen dafür, dass Pflanzen am dritten Tag überleben konnten, existierten bereits, weil das Licht bereits da war. Und es tat das, was das Licht immer tut. Es war einfach nur noch nicht diesen spezifischen Himmelskörpern, die am vierten Tag geschaffen wurden, zugeordnet. Es sollte für uns alle offensichtlich sein, dass die Sterne und die Sonne nicht selbst das Licht produzieren. Gott nutzt sie einfach dazu, Licht abzustrahlen, das bereits vor ihnen und ohne sie da war. Gott nahm also das Licht, das er bereits geschaffen hatte, und verknüpfte sie am vierten Tag mit diesen Himmelskörpern. Es wurde zu diesem Zeitpunkt einfach mit den Himmelskörpern verbunden. Versteht ihr das? Verknüpft, verbunden, gekoppelt. Dieser Schöpfungsbericht der Lichter definiert ihren Zweck in Bezug auf drei Funktionen. Wenn wir in den Text gucken, sehen wir drei Funktionen. Die erste findet sich in Vers 14. Da steht zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Erste Funktion, Tag und Nacht voneinander zu trennen. Um eine Sache von einer anderen zu trennen, um einen Unterschied zwischen zwei Sachen zu machen, müssen diese beiden Sachen bereits existieren. Die Finsternis existierte bereits. Und wir wissen das aus Vers 1. Dort entstand auch das Licht. Beide Dinge existierten bereits. Und das bestätigt, dass der Tag ohne die Sonne und die Nacht ohne den Mond und die Sterne existierte. Noch einmal, die Sonne ist nicht die Ursache des Tageslichts, weil es vor Tag 4 bereits drei Perioden, drei Zeitabschnitte des Tageslichts und drei Perioden der Dunkelheit gegeben hatte. Gott schuf diese Träger des Lichts und wies ihnen die Aufgabe zu, etwas zu trennen. Und von unserer Perspektive aus ist es die Sonne, ganz klar, die uns während des Tages das Licht bringt, und der Mond und die Sterne, die uns das Licht in der Nacht bringen. Der erste Zweck dieser Himmelskörper besteht also darin, Tag und Nacht voneinander zu trennen. Die zweite Funktion ist, etwas zu beherrschen oder zu bestimmen. Erstens zu trennen, zweitens zu beherrschen oder zu bestimmen. Lies mit mir einen Text. Vers 14 heißt es, die sollen als Zeichen dienen. Und was für Zeichen? Zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre. Gott gab diese Himmelskörper, um zu dienen. Sollten wir fragen, wofür waren diese Zeichen? Nun, das können wir dort lesen. Sie waren Zeichen, die auf Jahreszeiten, Tage und Jahre hinwiesen. Und das bedeutet, dass die Himmelskörper die Zeit in Jahreszeiten und Tage und Jahre aufteilten. Wir haben hier also sowohl Jahreszeiten als auch kalendarische Zeiten. Und das stimmt, es ist der Mond, der die was bestimmt? Die Monate bestimmt. Und indem der Mond seine etwas merkwürdige Umlaufbahn durchläuft, ist er auch für die Jahreszeiten verantwortlich. Die Sonne tut dasselbe. Da die Sonne auf ihrer Achse gekippt ist, steht die Sonne zu unterschiedlichen Jahreszeiten in unterschiedlicher Entfernung zum Globus, was wiederum für die Jahreszeiten verantwortlich ist, welche von entscheidender Bedeutung für die Erneuerung des Lebens und das Wachsen der Ernte und das Blühen der Erde und den Segen der Menschheit ist. Gott konzipierte die Sonne und den Mond so, dass sie die Jahreszeiten bestimmen. Gott hat auch insbesondere die Sonne und den Mond dazu geschaffen, in der Angelegenheit der Tage zu dienen. Denn ein 24-Stunden-Tag wird anhand eines Zyklus von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang beziehungsweise von Sonnenaufgang zu Sonnenaufgang bestimmt. Morgen und Abend definiert oder Abend und Morgen. Ein Zeitfenster, in dem die Sonne scheint, und ein Zeitfenster, in dem die Nacht vom Mond und den Stern leuchten wird. Gott hat also, als er die Umlaufbahn der Erde um die Sonne und die Umlaufbahn des Mondes um die Erde festlegte, einen Tag definiert. Ein Tag wird also durch die Drehung der Erde um ihre eigene Achse definiert. In 24 Stunden ist die Zeit, die die Erde für diese Drehung braucht. Das ist sicherlich nicht Neues, das lernt ihr in der dritten Klasse oder in der vierten Klasse in der Schule. Aber es trifft auch zu, dass die Sonne die Jahre bestimmt, weil die sich drehende Erde ein ganzes Jahr braucht, wobei jede Drehung ein Tag ist, um die Sonne einmal komplett zu umkreisen. Okay? Und das ist ein Zeitfenster von 365 Tagen. Gott schuf also die Sonne und sie bestimmt das Leben auf der Erde. Sie ist der Akteur, durch den unsere Zeit in Licht und Finsternis definiert wird. Sie ist der Akteur zusammen mit dem Mond, durch den die Jahreszeiten bestimmt werden. Deshalb sind es die Himmelskörper, die unser Leben bestimmen. Also das erste war trennen, jetzt das zweite ist bestimmen. Sie diktieren, wann wir arbeiten. Für die meisten von euch. Ich weiß, wir haben auch viele Nachteulen hier. Aber ja, sie diktieren da einfach unser Leben vor, wann wir uns ausruhen, wann wir schlafen, wann wir essen oder nicht essen. Und hier kommt übrigens noch eine interessante Anmerkung. Es ist die Drehung der Erde um ihre eigene Achse, die einen 24-Stunden-Tag definierte. Es ist eine Drehung der Umlaufbahn des Mondes um die Erde, die den Monat bestimmt. Und es ist die Drehung der Erde um die Sonne, die das Jahr bestimmt. Habt ihr euch jemals gefragt, was eine Woche bestimmt? Und es gibt nichts unter den Himmelskörpern, was eine Woche definiert. Ich weiß, dass es ein paar mathematische Rechnungen gibt darüber, aber das tun sie nicht. Das tut sie nicht. Es ist aufgrund der Tatsache, dass Gott uns ein Muster gegeben hat in seiner Schöpfung, dass wir eine Woche haben. 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen. Es ist interessant. Es gibt nichts an den Himmelkörpern, das das bestimmt. Und dennoch leben die Menschen überall auf der Welt nach einem Wochenrhythmus. Tage und Jahre sind also jeweils das kürzeste und längste Zeitmaß, das definitiv durch die Bewegung der Sonne und auch der monatlichen Bewegung des Mondes festgelegt werden. Und im Rahmen dieser Tage und Jahre wirken der Mond und die Sonne sich auch auf die Jahreszeiten aus. Diese Himmelskörper wurden also erstens geschaffen, um etwas zu trennen, zweitens, um etwas zu bestimmen. Sie bestimmen buchstäblich unser Leben. Manche Leute haben behauptet, wenn Gott hier Zeichen sagt, meint er vielleicht besonders irgendwas anderes. Weißt du, das könnte sich auch auf die Navigation an Land oder auf dem Meer anhand der Sterne beziehen. Durchaus, das könnte sein. Wir wissen, in der Nautik spielen die Sterne eine sehr große Bedeutung. Ihr wisst, dass wir Instrumente auf den Polarstern ausrichten und so weiter. Einige Leute haben sogar behauptet, dass ein versteckter Hinweis auf den Stern von Bethlehem sein könnte, der den Weisen in Matthäus 2 als Zeichen diente. Naja, es gibt immer Leute, die über die Stränge schlagen. Das ist ein bisschen sehr weit hergeholt. Unsere Kultur ertrinkt regelrecht in solchen Quatsch. Ja, mit Sternenkunde und was da alles von Humbug getrieben wird. Unsere Kultur geht fast unter in diesem Quatsch, dass es dort draußen irgendein Sternzeichen gibt und diese Sterne in Wirklichkeit Götter oder Kräfte oder Mächte sind, die Botschaften aussenden, welche große Auswirkungen auf das Leben von Menschen haben. Aber Leute, das ist heidnisch und gottlos. Es ist unbiblisch und eine Pseudowissenschaft. Das ist bestenfalls lächerlich und schlimmstenfalls dämonisch. In 1. Mose lesen wir, was für Zeichen das waren. Es waren Zeichen, um Jahreszeiten und Tage und Jahre zu definieren. Und auf diese Weise bestimmen sie unser Leben. Sie kontrollieren das menschliche Leben. Alles, was wir tun, sollten als erstes trennen, zweitens bestimmen und drittens, sagt uns der Text über die dritte Funktion, sie sollen was tun? Beleuchten. Ah, wir haben eine Beleuchtung. Wunderbar. Vers 15. Und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Mann, wäre das schlimm, wenn es hier alles dunkel wäre. Sie sollten einfach Licht bringen. Etwas trennen, etwas bestimmen und etwas beleuchten, die Erde beleuchten. Und wieder schließt sich an, und es geschah so. Und es geschah so. Dieser Ausdruck wiederholt sich immer wieder. Das ist ein technischer Ausdruck und deutet darauf hin, dass etwas augenblicklich einen dauerhaften Zustand annimmt. Augenblicklich, sofort. Es bedeutet, dass es zum Zeitpunkt der Schöpfung einen festen und unveränderlichen Zustand gab. Und das ist auch, was uns der jüdische Ausleger Umberto Casuto sagt. Umberto Casuto, der kein Christ war, sondern ein jüdischer Autor, schreibt aus seiner Perspektive des jüdischen Verständnisses von 1. Mose. Und das ist sehr hilfreich, das zu betrachten. Er sagt, dass dieser kurze Ausdruck darauf hinweist, dass es so war und so blieb während der gesamten Existenz des Universums. Es war eine Art und Weise zu sagen, dass etwas unveränderlich war, wenn es da steht. Und es war so. Es war unveränderlich. Und das spricht wiederum gegen die Vorstellung eines progressiven, eines fortschreitenden Kreationismus, dass Gott etwas schuf und dann einen Prozess der Evolution auslöste. Das ist unmöglich. Er machte es, fixierte es. Es war fest und es war etabliert. Genau das, was wir auch im Psalm 33, Vers 9 gerade gelesen haben. Er sprach und es war so. Ähnlich wie bei den anderen Beschreibungen der Schöpfungstage wird das Werk jetzt wiederholt und näher definiert. Vers 16. Und Gott machte die zwei großen Lichter. Jetzt definiert er die Lichter, die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht. Dazu die Sterne. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass es hier heißt, und Gott machte. Das ist immer wieder eine unmissverständliche Bekräftigung. Wir könnten sagen, warum steht das immer wieder da drin? Warum steht das? Das ist nicht überflüssig. Nein, er machte sie. Er war derjenige, von dem alles ausging. Die zwei großen Lichter machte er. Und das sind die Lichter, die unser Leben bestimmen, Sonne und Mond. Psalm 8, Vers 4 und 5 sagt der Psalmist, wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Gott ist der Schöpfer. Oder Psalm 136, die Verse 5 bis 9, preist der Psalmist Gott mit folgenden Worten. Er sagt, dankt dem Herrn, der die Himmel mit Weisheit erschuf, der die Erde über den Wassern ausbreitete, der große Lichter machte. Im Psalm 136 werden diese Ausdrücke verwendet. Die Sonne zur Beherrschung des Tages und den Mond, die Sterne zur Beherrschung der Nacht. Also hier in Psalm 136 bekräftigt er das in Versen 5 bis 9, bekräftigt das Gottes Schöpfung dieser beiden großen Lichter. Das größere Licht, um den Tag zu regieren, das kleinere, um zusammen mit den Sternen die Nacht zu regieren. Und das größere Licht, das den Tag regieren soll, ist offensichtlich die Sonne, die buchstäblich über den Tag herrschen soll. Und genau das tut die Sonne. Weiter unten, Vers 18, heißt es, den Tag beherrschen. Und das ist die Aufgabe der Sonne. Wir reden hier nicht von irgendeiner Person, so wie die Stämme in alten Zeiten Sonnengötter angebetet hätten oder angebetet haben. Ihr wisst, dass die Ägypter beteten Sonnengott Ra an, sie beteten Gott an und die Göttung des Mondes an. Die befremdliche, heidnische, götzendienerische Vorstellung, dass die Sonne, der Mond und die Sterne buchstäblich Herrscher sind, dass sie buchstäblich Götter sind, dass sie Gottheiten sind, die das Leben des Menschen regieren, das ist hier überhaupt nicht beabsichtigt. Wir sollen nicht vor der Sonne niederfallen. Alte babylonische Berichte machen die Sonne und den Mond und die Sterne zu Göttern. Und sie verleihen ihnen eine Persönlichkeit, sie verleihen ihnen Intellekt und ein Wesen und einen Willen. Merkwürdigerweise griffen sogar einige Rabbiner einen Teil dieses Zeugs auf. Und es gibt rabbinische Mythen, die von solchen Heidentum beeinflusst sind und die Himmelskörper zu Personen machen, die irgendwie mit ihrem Schöpfer kommunizieren, sodass einige Juden tatsächlich die Sonne und den Mond anbeteten. Und wenn ihr mal zu Hesekiel Kapitel 8 geht, wenn ihr dort lest, werdet ihr dort eine Illustration der Israeliten im Tempel Gottes finden, wo sie die Sonne anbeten. Jegliche Götzenanbetungen dieser Art, jegliche Mythen dieser Art werden vom Alten Testament ausgeschlossen. Sonne und Mond sind einfach geschaffene Materie, nichts weiter. Sie sind Leuchtkörper am Himmel, die nur in dem Sinne regieren, dass sie sich über der Erde befinden und die Tage und die Nächte der Erde kontrollieren und somit den Lebensrhythmus bestimmen. Das ist alles. Alle Himmelskörper zeigen diesen wunderbaren Abdruck, Fingerabdruck eines Schöpfers. Nun, die Sonne regiert natürlich am stärksten. Das kleinere Licht in der Nacht, Vers 16, wäre der Mond und beherrscht die Nacht auf dieselbe Weise, wie die Sonne den Tag beherrscht. Und seine Funktion besteht darin, Licht in der Nacht zu spenden. Und es diktiert deshalb unser Leben in der Finsternis. Es diktiert deshalb unser Leben. Gott macht auch die Sterne. Und das war's. Mehr gibt's ja auch nicht. Was kann man noch sagen? Es ist verblüffend, mit wie wenigen Worten hier einfach Mose auskommt, der das alles niederschreibt, was Gott ihm sagt. Es ist unvorstellbar, aber es wurden mehrere Milliarden ausgegeben, um den Mond zu erforschen. Eines der Dinge, die sie versucht haben herauszufinden, ist, wie der Mond sich entwickelt hat. Das ist seit jeher eine der größten Fragen bei der Erforschung des Mondes. Aber es gibt keine größere Erkenntnis darüber, wie der Mond sich entwickelt hat. Können sie auch nicht. Sie können keine Erkenntnisse. Warum? Weil er sich nicht entwickelt hat. Er wurde an einem Tag gemacht. Und die Evolution hat keine Ahnung davon. Sie kann nicht einmal erklären, wie der Mond entstanden ist. Weil sie dann erklären will als irgendein Körper, der aus irgendeinem anderen Stern hervorgegangen ist, sich entwickelt hat in unserem Sonnensystem. Es ist interessant, dass die Himmelskörper sich so drastisch voneinander unterscheiden. Es gibt wirklich keine zwei Himmelskörper, die sich total ähneln. Es gibt keine vernünftigen Erklärungen dafür, wie Galaxien mit ihren Milliarden von Sternen entstehen konnten. Und deshalb ist es so fesselnd und überzeugend, und Vers 16 zu sehen, dass Gott all das gemacht hat. Er hat alles in einer unnachahmlichen, frischen und erkenntnisreichen Weise gemacht. Durch das Wort seines Mundes. C.S. Lewis führte die Diskussion des Sonnensystems der Evolution zu ihrem logischen Ende. Er schreibt in seinem Buch Gott auf der Anklagebank folgendes, Zitat: Wenn das Sonnensystem durch eine zufällige Kollision entstanden wäre, dann war das Auftauchen von organischem Leben auf diesem Planeten ebenfalls ein Zufallsprodukt und die gesamte Evolution des Menschen war ebenfalls ein Zufallsprodukt. Wenn das zutreffen sollte, sind all unsere gegenwärtigen Gedanken Zufallsprodukte, die zufällige Nebenprodukte einer Bewegung von Atomen. Dies gilt für die Gedanken von Materialisten und Astronomen ebenso wie für jeden anderen. Aber wenn eure Gedanken reine Zufallsprodukte sind, warum sollten wir irgendeinen von ihnen glauben? Ich sehe keinen Grund zu glauben, dass ein Zufall in der Lage sein sollte, mir eine korrekte Darstellung aller anderen Zufälle zu geben. Zitat Ende. Das Thema hatten wir eigentlich schon zum Anfang abgeschlossen, dass es keinen Zufall gibt. Aber ich liebe das einfach, wie er das ausdrückt. In seinem Buch Wunder sagt er folgendes, Zitat: Jeder einzelne Gedanke ist wertlos, wenn er das Ergebnis einer irrationalen Ursache ist. Es ist naheliegend, dass dann der ganze Prozess des menschlichen Denkens, was wir Vernunft nennen, ebenso wertlos ist, wenn er das Ergebnis irrationaler Ursachen ist. Demzufolge ist jede Theorie des Universums, die den menschlichen Verstand zu einer Folge einer irrationalen Ursache macht, unzulässig. Denn das wäre ein Beweis dafür, dass es so etwas wie Beweise nicht gibt. Und das ist Blödsinn. Aber die Evolution ist genau solch eine Theorie und sie wird von vielen geglaubt. Zitat Ende. Er hat vollkommen recht. Wenn er das Universum aus einer wahren und rechten, echten wissenschaftlichen Perspektive betrachtet, werdet ihr nicht etwas finden, das sich auf Milliarden von Jahren entwickelt hat, sondern ihr werdet etwas sehr Junges finden. Und natürlich fehlt es diesen Wissenschaftlern an Beweisen dafür, dass die Sonne und die anderen Sterne aus irgendeiner Kernfusion entstanden sind, wie sie sagen. Ja, die sind irgendwo da rausgeflogen und es Kernfusion gab. Das Gegenteil hat sich herausgestellt. In den 1950er Jahren fand man heraus, dass die Sonne oszilliert. Und oszilliert. Lass mich das versuchen. Durch eine Untersuchung des Wesens dieser Oszillation, dieser Wechsel, gewannen Wissenschaftler Einblicke in das Innere der Sonne. Okay? Ebenso wie Studium seismischer Wellen uns etwas über das Erdinnere mitteilen, so hat diese Oszillation etwas über das Innere der Sonne offenbart. Diese Studien zeigen, dass die Kerntemperatur der Sonne zu niedrig ist, um eine Kernfusion auszulösen. Tatsächlich so. Berechnungen haben zudem gezeigt, dass die Sonne, wenn sie sich durch das Zusammenziehen einer Gaswolke geformt hätte, wie von denen behauptet wird, die die Meinung vertreten, Himmelskörper hätten sich von selbst entwickelt. Also, wenn sie durch das Zusammenziehen einer Gaswolke geformt wäre, dann hätte es nie eine Kerntemperatur erreichen können, bei der der Kern überhaupt zu glühen beginnen könnte. Sie können es einfach nicht erklären. Die Temperaturen sind viel zu niedrig. Aber woher hat die Sonne ihre Energie? Und wir wissen das nicht. Aber interessanterweise schreibt ein Autor aufgrund von Beobachtungen über das Zusammenziehen und Schrumpfen der Sonne, dass man jetzt von einem sehr jungen Alter für die Sonne ausgehen müsse. Maximal Tausende von Jahren. Okay? Das sind weltliche Wissenschaftler, die das festgestellt haben und haben gesagt, die Sonne ist noch nicht so alt, die kann maximal ein paar tausend Jahre alt sein. Nicht nur die Sonne demonstriert ein junges Universum, sondern auch der Mond. Und da gibt es viele interessante Beweise dafür. Eine davon ist, dass der Mond entfernt sich von der Erde. Ich glaube zwar nur um 3,8 Zentimeter pro Jahr, aber wenn man das mal auf Milliarden von Jahren umrechnet, dann müsste der Mond schon außer Sichtweite sein, sehr weit entfernt. Und dann würden die Verhältnisse hier auf der Erde ein bisschen anders sein. Zum anderen war auch der Mondstaub, ich erinnere mich an die Apollo-Astronauten, die den Mond bestiegen, die eigentlich damit gerechnet hätten, dass sie sehr tief in den Staub einsinken. Und sie waren überrascht, wie gering die Staubschicht war auf dem Mond. Ich hatte ja mal das Vorrecht, habe ich euch, glaube ich, mal erzählt, mit diesem James Irwin selbst zu sprechen, der das Mondauto dort auf den Mond gefahren hat, den Rover auf den Mond gefahren hat. Die einzige Erklärung für das Sonnensystem findet sich in Vers 16. Also gehen wir da mal zurück. Gott machte die beiden großen Lichter, das große zur Beherrschung des Tages und das kleinere zur Beherrschung der Nacht. Er machte auch die Sterne und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten. Und hier führt er wieder dieselben drei Zwecke an. Etwas zu trennen, zu bestimmen und zu beleuchten. Nur in umgekehrter Reihenfolge. Licht auf der Erde zu bespenden, sie also zu beleuchten. Die Erde bei Tag und Nacht zu beherrschen, also zu bestimmen und drittens das Licht von der Finsternis zu trennen. Die einzige Erklärung ist, dass Gott alles gemacht hat. Und David hatte recht, wenn er im Psalm 19 sagt, die Himmel erzählen was? Die Herrlichkeit Gottes. Und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es gibt keine andere Erklärung, Leute. Und dann heißt es in Vers 18, und Gott sah, dass es gut war. Und was meint er im Moment? Ich habe schon gesagt, was dieser Ausdruck bedeutet. Er wird erst in Vers 10 verwendet, nachdem das trockene Land und das Meer getrennt wurde, in Vers 12, nach den Bäumen und Pflanzen und hier wieder. Und es deutet darauf hin, dass die Erde, die jetzt bewohnbar war, sehr gut ist. Sie ist jetzt bewohnbar. Vorher war sie unbewohnbar. Deshalb beginnt Gott an Tag 5, Schwärme von Lebewesen und Vögeln, von Meeresbewohnern und am nächsten Tag Tiere und den Menschen zu schaffen. Bewohnbar. Es war gut. Kein Tod, keine Mutation, keine natürliche Auslese. Es gibt keinen Tod, es gibt keine Makel. Evolution ist nicht möglich, alles war gut. So wie Gott es vor 6 plus vielleicht 7000 Jahren geschaffen hatte. Und wie immer heißt es auch in Vers 19, und es wurde Abend und es wurde Morgen, der vierte Tag. Und nur für den Fall, dass jemand nicht begriffen hat, dass all das sich innerhalb eines 24-Stunden-Tages ereignet hat. Immer diese Wiederholung. Und in Vers 5 am ersten Tag lesen wir, und es wurde Morgen und Abend. Der erste Tag, Vers 8, lesen wir, es wurde Morgen und Abend. Der zweite Tag, Vers 13, es wurde Morgen und Abend. Der dritte Tag und dann Vers 19 haben wir gerade gelesen. Vers 23, es wurde Morgen und Abend. Der fünfte Tag, Vers 31, und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Da gibt es gar nicht viel zu erklären. Und dann Kapitel 2, 1, so wurden die Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. So schuf Gott alles. Heute schlagt einmal noch zum Schluss, wir sind fertig, Psalm 8 auf, ein wunderbarer Psalm. Und dort heißt es gleich in Vers 2, Jahwe, Herr, unser Herrscher, Jahwe, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Und hier betrachtet er den Makrokosmos und sieht dort draußen die Herrlichkeit Gottes in der Weite der himmlischen Schöpfung. Und dann schaut er auf die Kleinsten. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du dein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und ihr könnt euch sicher sein, dass sie zur Zeit des Psalmisten wahrscheinlich nicht so viel darüber wussten, was sich dort draußen befindet, wie wir es heute wissen. Aber es verblüffte ihn dennoch, dass der Gott, der das Universum geschaffen hatte, auf ihn achtete. Vers 5. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Und hier bezieht er sich auf die Menschheit. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Wir sind die Krone der menschlichen Schöpfung. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt, Schafe und Rinder allesamt. Dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer. Alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, Jahwe, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Seht ihr? Und genau das hat Gott mit seiner Schöpfung beabsichtigt. Gott gab uns den Bericht der Schöpfung, damit wir ihn preisen, so wie Psalm 8 es tut. Und was tut der Anhänger der Evolutionstheorie? Er beraubt Gott seiner Herrlichkeit. Leute, er beraubt Gott seiner Majestät und macht Gott sogar zum Lügner. Er sollte auf sein Angesicht niederfallen und sagen, Jahwe, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Wunder über Wunder. Wir lieben dir am Herzen. Genug, um uns zu lieben, um uns einen Retter zu senden, der uns unsere Sünden vergibt, um uns in ewige Herrlichkeit zu führen. Jahwe, unser Herrscher. Und er beginnt immer wieder hier. Er endet genau, wie er begonnen hat. Wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Und das ist die einzig richtige Reaktion auf 1. Mose Kapitel 1. Unseren Gott anzubeten. Nicht zu argumentieren und zu debattieren und Wissenschaft oder eine Hermeneutik in einer Art von Auslegung für die Bibel zu benutzen, alles wegzurationalisieren, sondern vielmehr auf euer Angesicht zu fallen und den Herrn anzubeten, zu sagen, Jahwe, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name. Was für eine unglaubliche und wunderbare Vorstellung, dass der Gott des Universums sich um mich sorgt, dass ich ihm wichtig bin. Er kennt euch. Und ihr seid erstaunlich. Ihr seid wunderbar gemacht. Die Informationen, die in euch stecken, reichen wie viel Mal? 500.000 Mal zum Mond. Und Gott hat euch so programmiert, wie ihr seid. Er versteht alle Codes in der Helix, in jeder einzelnen der vielen Billionen Zellen in eurem Körper. Und er versteht alles, was mit euch zu tun hat. Und die Schöpfung eures Körpers beinhaltet ebenso viel Herrlichkeit in ihrer Unermesslichkeit und Komplexität wie die Schöpfung des Universums. Wo immer ihr hinseht, seht ihr seine Herrlichkeit zur Schau gestellt. Leute, alles weniger als ein Leben der Anbetung ist eine Beleidigung Gottes und führt letztlich zu der Strafe der Hölle. Lass uns Gott anbeten.